Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Rita Vogt und heute rede ich mit der Katharina Jochum über Sachen mit dem Buchstaben E, EPD, EID und E-Impfbüchli. Und gerade das E-Impfbüchli, da läuten bei mir schon alle Alarmglocken, Katharina. Da war doch irgendetwas gewesen, oder?
Ja, irgendetwas ist gut. Ich denke, wir erinnern uns alle an die nicht so elegant gescheiterte Plattform meineimpfungen.ch. Die Plattform hat es schon länger gegeben, ist dann aber mit der Covid-Impfung populärer und auch bekannter geworden. Schweizerinnen oder Bürger in der Schweiz haben auf dieser Plattform ihre Impfdaten hinterlegen können, digital. Eigentlich eine praktische Sache.
Aber es hat Probleme gegeben, oder?
Genau, ja. Letzten Frühling haben die Medien markante Sicherheitsmängel aufgedeckt, die sind bekannt worden. Und danach ist das eine ewige Geschichte geworden. Ich denke, wir erinnern uns alle noch an einzelne Sachen. Nutzer werden sich vielleicht heute noch ärgern. Man hat dann irgendwie versucht, noch zum Geld nachzuschiessen. Zuerst hat es geheißen, die Plattform ist nur vorübergehend offline und man werde sich wieder darum kümmern, es laufe dann schon wieder. Ist dann nicht der Fall gewesen, dann hat es geheißen, man gibt Daten zurück, das hat dann irgendwie auch nicht ganz geklappt. Ganz viele Schuldzuweisungen über den Sommer 2021 und dann im August ist dann auch irgendwann bekannt worden, dass es halt nicht mehr funktioniert. Die Stiftung, die die Plattform betrieben hat, hat dann auch die Liquidation beantragt, in aller Kürze.
Und am Schluss hat man nicht einmal mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat man nicht mal mit Daten können den User zurückgeben. Also
genau.
Viele User werden ja gar nicht wissen, was da alles in ihre Körper ist reingespritzt worden an Impfungen, oder? Sondern man hat die Daten einfach vernichtet, oder?
Ja, es bleibt zu hoffen, dass das schöne gelbe Impfbüchli, wo wir alle irgendwo in einer Schublade aufbewahren, dass die dann halt doch noch vorhanden gewesen sind oder dass die Hausärzte, die Apotheken, die impfen, die gewisse Daten dann halt noch haben. Aber ja, die Daten sind vernichtet worden. Es hat da auch einen Bericht vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, vom EDÖB gegeben, wo scharf kritisiert hat, wie meine Impfungen vorgegangen ist, die Rückgabe von den Daten und wie das alles gelaufen ist mit E-Mails und so weiter. Das ist wohl alles nicht ganz koscher gelaufen.
Und jetzt gibt es scheinbar einen neuen Versuch, ein digitales Impfbüchli, ein E-Impfbüchli zu etablieren, oder?
Genau, das war in der Session gewesen, jetzt aktuell, basierend auf einer Motion, um dann einen neuen Start zu wagen, von dem gelben Büchli zu digitalisieren. Du hast dich da mehr damit befasst, glaube ich.
Genau, also das ist vor allem die eHealth Swiss, die Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund und Kantonen, wo eine Nachfolgelösung dran ist und angedenkt ist, was ich nicht per se doof finde, dass man den neuen Infosys ins elektronische Patientendossier integriert. Nur ist halt eines von diesen Problemen, die besteht, dass quasi niemand so ein Ding hat. Und folgendessen auch, niemand kann einen digitalen Infosys eröffnen, welches so ein Dossier besteht.
Ja, das würde ich sogar kritisieren. Ich weiss, du hast ja auch darüber geschrieben, ob es sitzt, endlich ein elektronisches Patientendossier. Ich habe keins, habe mir auch abschliessend keine Meinung gebildet, ob ich das jetzt will oder später will. In Theorie finde ich das eine super Sache, dass man nicht mit irgendwelchen Kopien von Arzt zu Arzt rennen muss oder gewisse Untersuchungen dann doppelt gemacht werden, weil halt die Daten nicht irgendwie ordentlich geteilt werden können. Aber es heisst ja dann unterm Strich, meine Impfungen kann ich nicht digitalisieren ohne das Patientendossier.
Das ist richtig, es wird eine zwingende Verbindung geben und ohne EPD kein Impfbüchli. Aber die Frage ist, ob du das irgendwann noch entscheiden kannst, ob du ein EPD willst oder nicht. Es gibt ja die sogenannte doppelte Freiwilligkeit, die im Moment ist. Das heisst freiwillig für Patientinnen und Patienten und freiwillig für die Hausärzte. Mhm. Ob sie sich beteiligen oder nicht. Und die doppelte Freiwilligkeit wird von allen möglichen Seiten in Frage gestellt. Das heisst, es wird, also ich rechne damit, dass es früher oder später einen Zwang wird geben für ein EPD. Und nur wer kein Wort kann sich opt-outen, quasi wie die Debatte, die wir bei der Organspende schon geführt haben. Mhm. Dass man kann sagen, man ist per se Organspenderin oder Organspender, kann sich aber austragen und das gleiche Modell wird auch beim EPD angewendet werden. Das ist eine Frage von der Zeit, meiner Meinung nach.
Ja, das scheint mir auch sinnvoll. Spitäler zum Beispiel müssen ja das EPD anbieten können.
Müssten.
Da kommen wir sicher nochmal drauf zurück. Aber ja, dass die Zusatzpraxen da nicht jetzt schon mehr drängt, bis gezwungen werden, um das auch zu machen. Weil ich sage, ein Großteil von der Schweizer Bevölkerung, der erste Kontakt ist ja einfach der Hausarzt. Das ist schon allein wegen dem Versicherungsmodell eigentlich gegeben.
Ja, das ist richtig. Und ich habe kürzlich mit dem Geschäftsführer von so einer Stammgemeinschaft, die sich um das EPD kümmert, geredet. Das ist der Richard Patt von der Bündner Stammgemeinschaft E-Sanita. Und er sagt auch, ohne Hausärzte, die mitmachen und ohne Spitäler, die flächendeckend angedockt sind, wird das EPD nie zum Fliegen kommen und nie die Verbreitung erreichen, was braucht eigentlich.
Mhm. Jetzt ist aktuell Session im Parlament, da ist das EPD auch Thema gewesen. Haben das richtig im Kopf? Um was ist es da gegangen?
Ja, das ist richtig. Das waren Motionen vom André Silberschmidt, dem FDP-Nationalrat, und er hat einerseits einen Patientenidentifikator gefordert und das ist tatsächlich von beiden Räten angenommen worden. Und da geht es darum, dass alle Menschen in der Schweiz bekommen wie eine eindeutige Nummer, die sie identifiziert. Und das soll eigentlich der Datenaustausch und Datenkommunikation innerhalb von der Behörden und eben auch von den Ärzten später viel einfacher und viel sicherer machen, sagt er.
Okay. Ich bin ja nicht in der Schweiz gross geworden. Ich habe daheim einfach eine Sozialversicherungsnummer gehabt. Ich glaube, die Schweiz hat doch auch eine Versicherungsnummer, die eindeutig ist. Wir haben eine AHV-Nummer, die eindeutig ist.
AHV-Nummer, genau.
Warum braucht es jetzt da nochmal ein Nummer für jeden?
Ich vermute, dass das mit der AHV-Nummer nicht umsetzbar ist, dass das ein technisches Problem irgendeiner Art ist. So genau auf die Schliche gekommen bin ich dem auch nicht. Wieso, dass es noch eine zusätzliche Nummer braucht?
Okay.
Ich nehme an, dass das ein technisches Problem ist.
Vor ganz, ganz vielen Jahren hat sich noch der vorherige eidgenössische Datenschützer auch immer wieder mal mit der AHV-Nummer beschäftigt. Damals war die grosse Kritik von ihm gewesen, dass die AHV-Nummer zu weit verbreitet ist. Er hat sich eigentlich immer sehr dagegen gewehrt, dass die AHV-Nummer immer herheben muss als Identifikationsmittel, dass das ein bisschen unnötig ist, dass man da so sensible Daten quasi umgeht, könnte vielleicht auch noch ein Grund sein.
Könnte bestimmt auch ein Grund sein, dass es eben auch ein datenschutzrechtliches Problem ist, aber per se kann man schon in Frage stellen, ob es wirklich noch eine weitere Identifikationsnummer braucht und ob man sich tatsächlich nachher auch sich wieder muss davon abmelden aus datenschutzrechtlichen Gründen. Also man kann nicht einfach jedem so eine Nummer geben, ungefragt, die nachher in Verbindung mit Gesundheitsdaten gebracht wird. Das ist schon schwierig, finde ich.
Ja, und jetzt gerade in der Zeit der Datenlecks hat man ja da natürlich als Endkunde oder als Anwender immer wieder mal Sorgen, dass sensible Daten halt einfach auch im Netz landen.
Definitiv, ja. Aber man sieht, dass das Parlament vorwärts machen mit dem EPD und das Parlament ist doch ein bisschen ungeduldig, wie schleppend die ganze EPD-Geschichte vorwärts geht. Und es sind insgesamt 3 Motionen behandelt worden gestern im Ständerat. Einerseits ist beschlossen worden, dass das EPD benutzertauglich wird und einfach zugänglich ist, für alle Betroffenen einen Mehrwert bringt. Also benutzertauglich und einfach zugänglich, das bedingt eigentlich, dass der Registrierungsprozess viel einfacher muss werden. Im Moment ist er noch viel zu kompliziert. Ich habe das selber durchgemacht und es ist wirklich extrem mühsam, so ein EPD für sich zu eröffnen. Und es muss früher oder später einen rein digitalen Prozess geben, dass man nicht noch so von Amtsstelle zu Amtsstelle muss springen, bis das tatsächlich funktioniert.
Mhm.
Außerdem hat das Parlament beschlossen, dass die technische und organisatorische Komplexität muss reduziert werden, was ein bisschen mit dem ersten bisschen zu tun hat. Und die Infrastruktur soll die digitalen Geschäftsprozesse zwischen den Gesundheitsfachpersonen eingebunden werden. Und damit ist gemeint, dass die Spitäler haben ihre Informationssysteme im Einsatz und bis jetzt ist das EPD eigentlich losgelöst von diesen Prozessen innerhalb der Spitäler. Und das bedeutet, dass es eine Integration braucht, dass wenn die Spitäler mit ihrem KIS arbeiten, müssen die Informationen automatisch in das EPD reinfließen und sie müssen auch zu den entsprechenden Hausärzten fließen und einfach alle, die diese Informationen müssen und dürfen haben, sollen die einfach überkommen. Und das ist jetzt noch gar nicht möglich.
Das heisst eigentlich, in einem Spital, wenn die jetzt richtig verstanden haben, müssen Ärzte quasi Informationen doppelt eintöckeln oder zweimal aufladen. Einmal für sich in die eigene Akte und dann nochmal, um das über das EPD zugänglich zu machen.
Also bei den meisten ist das so. Es gibt Spitäler, die der E-Sanita, die ich schon gesagt habe, Stammgemeinschaft angeschlossen sind. Die müssen das nicht, weil die Gesamtgemeinschaft hat wie eine B2B-Plattform gebaut, wie sie es selber nennen. Und das bedeutet, alle angeschlossenen Spitäler und Heime können miteinander kommunizieren. Und da gibt es eine Integration an die Krankenhausinformationssysteme. Und wenn nötig, wird zusätzliches Dokument automatisch in die CPD von den jeweiligen Patientinnen und Patienten abgelegt. Aber Bei anderen Stammgemeinschaften ist das noch nicht so. Und dort gibt es den doppelten Aufwand, dass sie quasi im KIS erfasst werden. Und zusätzlich ein Login bei dem EPD-Portal und dann werden die Dokumente dort wieder aufgeladen.
Politik will Fürsche machen. Man sollte eigentlich auch meinen, dass von den Gesundheitsanbietern grosses Interesse da ist. Es geht ja auch bei Ihnen darum, zum Aufwand und Kosten zu senken. Es hört sich noch viel Aufwand an. Ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, wie viele Briefe ich schon geschickt habe und unterschrieben wieder zurück. Und ja, wir kennen das alle. Du hast vorhin angesprochen, der Öffnungsprozess müsse einfacher werden. Noch muss man ja persönlich irgendwo vorbei sich identifizieren. Das verstand ich auch. Es geht um sehr sensible Daten. Eine Lösung wäre ja da jetzt die berüchtigte eID. Die könnt ihr dort Identifikation online sicher ermöglichen. Aber auch bei der eID, wie bei den anderen, haben wir ja auch ein kleines Leidensweg da in der Schweiz hinter uns.
Ja, das ist richtig. Wir haben einerseits das Vorhaben gehabt, wo die Bevölkerung ihre Abstimmung abgeschmettert hat. Das war letztes Jahr. Mhm. Und jetzt wird das neu aufgelesen und da gibt es auch jenseits Motionen, die da am Tun sind. Und auch da scheint der Bedarf gross zu sein im Parlament oder da endlich vorwärts zu machen. Und das ist meiner Ansicht nach auf guten Wegen, so wie ich das beurteilen kann. Es wird ja die richtige Richtung geschaffen für eine staatliche Lösung. Und es muss eine staatliche Lösung geben für eine Identifikationsmöglichkeit. Und die Informationen, die ich habe bekommen, ist, dass man 2025 oder 2026 parat ist, dass ein Gesetz in Kraft treten kann. Vorher wird dann nicht gross etwas passieren.
Aber das ist jetzt durchaus länger, als ich gemeint habe. Ich erinnere mich daran, die Vorstösse, die du erwähnt hast, für eine neue Lösung, sind alle sehr schnell gekommen, nachdem das Referendum letztes Jahr gescheitert ist. In der Öffentlichkeit war der eine grosse Kritikpunkt gewesen, dass eben Privatunternehmen die EID, die staatlich anerkannte EID, rausgeben sollen, dürfen. Aktuell ist das neue Gesetz in der Vernehmlassung. Die dauert noch bis Ende Oktober, 20. Oktober, glaube ich, ist das genaue Datum. Da wundert es mich jetzt doch, dass das nochmal 3, 4, 5 Jahre gehen soll, bis das wirklich nicht und nagelfest ist.
Es dauert seine Zeit in der Gesetzgebung, das ist so. Und alle, die ich mit ihnen geredet habe, gesagt, eben vor 2025 sind es nicht zu erwarten. Ich weiß nicht, was das noch für Hürden muss überspringen, bis das tatsächlich kommt, aber eben, zum EPD zurückzukommen. Im Moment sagen alle, wir können mit dem EPD nicht warten und auf Pause drücken, bis die EID fertig ist, um das nachher sauber aufzulesen, weil man wieder 3 Jahre würde verlieren. Man muss es einfach vorwärts machen. Mhm. Und es gibt ja andere Identifikationsmöglichkeiten mit der Swiss ID, die von der Post ausgegeben wird, als Beispiel. Und scheinbar soll man Anfang nächstes Jahr für einen rein digitalen Prozess so weit sein, für so ein EPD zu eröffnen, mit der Swiss ID von der Post aktuell.
Okay, ja, das ist ja doch immerhin noch ein Schritt. Wo hast du vortanzen müssen, um dich zu identifizieren?
Ich habe das an einem Messestand gemacht und da hat man so eine elegante Lösung gefunden, um das zu lösen. Und der Grund ist, dass ich schon eine Swiss ID hatte. Aha, also okay. Die Leute, die schon eine Swiss ID haben, haben sich ja schon mal identifiziert. Yeah. Entsprechend. Und man muss so eine EPD-Eröffnungsstelle, was je nach Stammgemeinschaft sind die verteilt in der Schweiz und dort muss man persönlich auftreten, das ist so. Mhm. Und wenn man keine Swiss-ID hat oder eine andere Identifikationsmöglichkeit, es gibt noch die Trust-ID, dann kann die beantragen. Aber ohne Swiss- oder Trust-ID gibt es im Moment kein EPD. Und für ein EPD muss man, wie gesagt, persönlich bei so einer Eröffnungsstelle nachher antanzen.
Ja, dann sind wir gespannt, in einem halben Jahr in dem Fall auf eine neue Online-Identifikationslösung für die Eröffnung vom Patientendossier.
Es ist zu hoffen, dass es dann so weit ist und wie gesagt, solange nicht alle Spitäler und Heime angeschlossen sind und praktisch keine Hausärzte im Moment, nützt es so nicht, wenn man ein Patientendossier hat. Das muss man also ganz ehrlich sagen, digitale Eröffnung hin oder her. Mhm. Solange man nicht genügend Leistungserbringer angeschlossen hat, ist das einfach ein mehr besserer PDF-Friedhof, den man mit einer Dropbox für sich selber könnte bauen.
Ja, das heisst, als Patient hat man dann immer noch da Daten, dort Papier, sozusagen.
Ja, sozusagen, ja, genau. Und das so im Parlament ist das ein Thema, wie wir haben schon darüber geredet, eben Digital First statt Paper First ist so eine Aussage vom Andris Hilberschmidt, wo man darauf herarbeitet. Aber das ist wirklich noch ein weiter Weg. Und die schnelle Eröffnung ist sicher ein Teil davon, aber der weitaus grössere Teil ist, dass man möglichst alle Leistungserbringer flächendeckend anschließt. Das ist viel wichtiger.
Ja, dann kommt vielleicht in der nächsten Session dann doch noch der Zwang für die restlichen Anbieter.
Der muss kommen, meiner Meinung nach, dass es Sinn macht, ja. Wenn wir von Datensicherheit und Datenschutz reden, geht es nicht nur um Gesundheitsdaten, sondern um Daten von Behörden, von Verwaltungen. Und dort ist Cloud das grosse Thema, natürlich. Und wo sollen die Daten liegen? Wo sollen Behördendaten liegen? Und der Kanton Solothurn hat sich jetzt entschieden, dass man von On-Premise-Lösungen in die M365 Cloud geht für die Verwaltung.
Da ist ja Solothurn nicht allein. In den letzten paar Monaten hat es einige Kantone und auch Städte gegeben. Spontan fallen wir schon Fuss und Zürich ein. Wandert ja alles Richtung Microsoft 365. Oder nicht alles,
aber scheint
in der Verwaltung durchaus angekommen zu sein, dass man zu seinem Glück ein bisschen gezwungen wird. Ich sage gezwungen, weil Reto, du hast dir Zahlen ein bisschen genauer angeschaut, was das konkret für Solothurn bedeutet, die neue Lizenzen.
Ja, also die Lizenzkosten werden massiv teurer für eine Verwaltung wie jetzt zum Beispiel Solothurn. Und statt wie bisher 300 Franken für eine Lizenz zu zahlen, die man kauft, und die kann auch über 5, 6, 7 Jahre abgeschrieben werden, je nachdem, wie lange das im Einsatz ist, kostet das neu 430 Franken pro Benutzer und Jahr. Also es sind massive Kosten, die da auf eine Verwaltung zukommen. Und man kann natürlich sagen, das kann man nicht eins zu eins vergleichen, weil wenn man die Lizenz kauft, muss man natürlich die ganze Verwaltung und Security und Patch Management und Pipapo, was alles dazu gehört, selber machen. Und wenn man die Lizenz mietet, macht das alles Microsoft. Also man kann schon einen gewissen Teil von den Jobs, die zu machen sind, auslagern. Aber ob das gerade quasi die Verfünffachung oder vom Preis, wenn man es jetzt über mehrere Jahre rechnet, rechtfertigen, das ist nachher die andere Frage.
Ja, also ich habe den Betrag happy gefunden, so auf den ersten Blick. Schaut man ein bisschen genauer an, aber du hast Security und Verwaltung angesprochen, das sind natürlich sicher Argumente, wo auch in einem Preis sichtbar sein dürfen. Etwas anderes ist ja dann auch, davor sind es Office-Lizenzen gewesen, wenn ich die richtig verstanden habe. Jetzt ist es eine ganze Suite, ich denke jetzt zum Beispiel an Teams, wo neu in dieser Lizenz beinhaltet ist, wo jetzt neu auch die Verwaltung brauchen kann, sozusagen. Die Frage ist, ob sie es wollen.
Die Frage ist, ob sie es wollen, ob sie für das bereit sind, ob sie für das geschult sind, ob sie überhaupt nicht daran denken, das zu brauchen, weil sie bis jetzt so ohne ist gegangen. Das sind nachher alles Fragen, die das Daily Business in der Verwaltung muss beantworten muss. Ja, also ich habe es auch gesagt, in dem Bericht, den ich gelesen habe aus dem Kanton Solothurn, ist sinngemäß drin gestanden, es kann für die Verwaltung schon ein Mehrwert sein. Es kann ein Mehrwert sein, ob es nachher einer wird. Da ist nachher die Verwaltung selber dafür verantwortlich, ob sie das nutzen und wie sie es nutzen und ob nachher die Prozesse tatsächlich effizienter werden oder ob sie es einfach nach wie vor alles per E-Mail hin und her schicken, wie bisher.
Ja, ich sage jetzt mal, vor 3 Jahren wären wir froh gewesen, alle Behörden hätten schon Microsoft Teams und eine saubere Suite im Einsatz gehabt. Der Gang ins Homeoffice wäre wahrscheinlich für viele einfacher und schneller gegangen. Mittlerweile ist man für das vorbereitet. Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie flexibel. Vielleicht kann man das ja auch nutzen für flexiblere Arbeitsmodelle, auch bei den Behörden.
Braucht einfach eine gewisse Fitness in der Informatikabteilung von den Behörden, dass sie das so etablieren können und dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend schulen.
Was bei den Grossen sicher einfacher ist als für die Kleinen. Du hast vor allem das Budget angeschaut. Ist die Datenschutzfrage mit Microsoft, ist das ein Thema gewesen im aktuellen Bericht?
Im aktuellen Bericht ist es mir aufgefallen, dass es ein Thema wäre und ich habe das Gefühl, dass das jetzt mit dem Rechtsgutachten, das da in Zürich gemacht wurde, wird das immer weniger ein Thema. Das ist einfach State of the Art, da sitzt und man arbeitet damit. Also ich glaube, die Datenschutzfrage ist gerade für Verwaltungstätigkeiten ohne sensible Daten mit Steuerdaten und etc., ist das mehr oder weniger einfach geklärt.
Ja, der Kanton Zürich war ja da einer der früheren gewesen. Die haben damals zusammengearbeitet mit der Schweizerischen Informatikkonferenz SIK, basierend auf einem Vertragsrahmenwerk. Gleichzeitig auch ist die Datenschutzbeauftragte vom Kanton involviert gewesen. Und sie sind zum Schluss gekommen, ja, es gibt gewisse Restrisiken mit einem amerikanischen Cloud-Provider, aber unterm Strich sind das klein und sind nicht gegeben, dass im eigenen Rechenzentrum kostet die Sache in dem Sinn sicherer sein.
Aber schlussendlich ist es eine Risikoabwägung. Oder? Wie gross ist das Risiko, dass die Daten gestohlen werden oder dass sie verloren gehen oder dass sie von Cyberkriminellen erbeutet werden? Oder wie gross ist das Risiko, dass der amerikanische Staat Zugriff auf die Daten verlangt? Und das kann man abwägen und nachher sagen, ja, bon. Wahrscheinlich ist das Risiko grösser, dass sie verloren gehen, wenn wir nicht auf dieser Cloud-Lösung sind, sondern dass sie einfach irgendwo sonst verhindert werden oder dass ein Dossier, wo ausdruckt irgendwo liegt, nachher irgendwo verlangt wird. als dass das damals gross interessiert, was da passiert.
Genau. Ja, ersteres hat man schon ein paar Mal gehört. Aus Zürich hat es geheissen, beziehungsweise man schätzt den Zugriff amerikanischer Behörden als höchst unwahrscheinlich.
Genau.
Zum das auch noch gesagt haben. Microsoft selber sagt auch, das ist jetzt zwar schon ein bisschen älter, aber dass es im Rahmen von dem Cloud Act, wo ja die Strafverfolgungsbehörden nutzen könnten, dass es noch nie zur Offenlegung von Daten europäischer Kunden durch Microsoft gekommen sei.
Genau, gleichwohl braucht es wahrscheinlich früher oder später irgendein Abkommen, sei zwischen Europa oder der EU oder der Schweiz mit den Amerikanern, was den Cloud Act angeht. Also, dass es einfach Rechtssicherheit gibt, dass man ein Abkommen sucht, das ist die Aufgabe von der Politik, meiner Meinung nach.
Ja.
Dass da eine politische Lösung gefunden wird, dass der Cloud Act nicht greift, wenn Daten in Europa liegen.
Mhm. Genau, ja, und dass man europäischen Kunden auch sagen kann, jetzt mache ich da ganz anders fast nochmal auf, aber um das trotzdem noch gesagt haben, dass halt unsere Daten vom Zugriff von ausländischen Geheimdiensten geschützt sind, so weit, wie es irgendwie möglich ist, ja. Sofern das möglich ist.
Genau. Wunderbar. Danke vielmals für das Gespräch, spannend gewesen. Und danke fürs Zuhören euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Feedback wie immer gerne auf redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.